Ja, das Wichtigste habe ich vorher vergessen bei meiner Begrüßung. Wisst ihr eigentlich, wen die Schweiz zum Eurovision Song Contest schickt? Weiß es jemand? Die Schweiz schickt die Heilsarmee. Und die Heilsarmee wird mit einem Worship-Song dort antreten. Wenn die Zeiten rauer werden und Gold und Silber zu Staub zerfallen, wenn Menschen aus Eifersucht und Hass Barrikaden bauen, dann gibt es etwas, das sie nicht trennen kann. Verkündet von nah und fern, wie es eigentlich gemeint ist, wir gehören zusammen, du und ich. So allgemein formuliert ist das Lied, das uns nicht zwingend als Worship-Song verstehen muss, aber wenn man es nachliest bei der auf der Homepage von der Heilsarmee, dann kriegt man mit, es ist wirklich ein Worship-Song. Ich glaube, sie sind irgendwann diese Woche dran und man muss da am Bildschirm sitzen, man muss dann irgendwie eine Handynummer wählen. Also wenn ihr die Heilsarmee unterstützen wollt, die übrigens mit einem 94-jährigen alten Bassist antritt, dann könnt ihr da euer Knöpfchen drücken. Aber jetzt zu dem letzten Lied, das wir gesungen haben, gerade eben. Jesus Christus herrscht als König, alles wird ihm untertänig, alles legt ihm Gott zu Fuß. Aller Zunge soll bekennen, Jesus sei der Herr zu nennen, dem man Ehre geben muss. Fürstentümer und Gewalten, Mächte, die die Thronwacht halten, geben ihm die Herrlichkeit. Wenn ihr diese Worte so hört, wenn ihr dieses Lied so mitsingt, ich brauche meine Fernbedienung, Entschuldigung, was für Bilder entstehen da in eurem Kopf? Ich habe ziemlich schnell so ein Bild von einem Raum, vielleicht ähnlich wie diesem, mit Säulen und hoch, mittelalterlich, ein Thronsaal. Und dort gibt's Ritter natürlich, dort gibt's Fürsten und Grafen in prächtigen Gewändern, Burgfräuleins, Diener, Soldaten und ganz vorne sitzt ein König. Und alle verneigen sich vor diesem König. Das ist für mich das Bild, das entsteht, wenn ich dieses Lied höre. Was hat dieses Lied, was hat dieses Bild eigentlich zu tun mit diesem Tag, mit Himmelfahrt? Wir haben vorhin die Lesung gehört, wo uns in der Apostelgeschichte berichtet wird, was Himmelfahrt bedeutet. Und dieses Lied zeigt quasi die Gegenseite. Nach biblischer Überzeugung ist so, dass Jesus, als er von den Menschen weggenommen wird und in den Himmel kommt, dass er dort alle Macht im Himmel übertragen bekommt von Gott und dass er zur Rechten Gottes sitzt, so wie wir es auch im Glaubensbekenntnis immer mitsprechen. In Epheser 1 zum Beispiel heißt es, Gott hat ihn eingesetzt zu seiner Rechten im Himmel über alle Reiche, Gewalt, Macht, Herrschaft und alles, was sonst einen Namen hat, nicht allein in dieser Welt, sondern auch in der zukünftigen. Für Jesus ist die Geschichte von Himmelfahrt also eine Geschichte mit Happy End. Jesus verbessert sich. Er kehrt zurück in die Herrlichkeit Gottes. Endlich kein Ärger mehr mit Feinden. Endlich keine dumme Fragen von Menschen, die ihn nicht richtig verstanden haben. Keine Kranken und Hilfebedürftigen mehr, die ihm keine Ruhe lassen. Endlich weit weg von allem, was mit Not zu tun hat. Aber wie ist es für die anderen, die zurückbleiben? Seine Jünger, die irgendwie ja auch auf ihn angewiesen waren, die von ihm ihren Glauben bekommen haben, die verlieren ihren Anführer, ihren Lehrer, den Mittelpunkt ihrer Gruppe. Die stehen da und müssen sich erstmal neu sortieren, müssen überlegen, wie geht es eigentlich, Glaube? Ja, aber ohne den Jesus, der sichtbar bei uns ist, wie kann das überhaupt funktionieren? Das war damals für die Jünger nicht einfach und ich glaube, es ist heute für uns auch nicht einfach. Denn die Verbindung zu halten zu diesem Gott, an den wir glauben. Wir haben gerade einige Lieder gesungen, wo es eigentlich immer in irgendeiner Weise um die Verbindung zu Gott geht. Herr, wohin sonst sollten wir gehen? Wo auf der Welt fänden wir Glück? Niemand und nichts kann uns so viel geben wie du. Du führst uns zum Leben zurück. Nur du schenkst uns Lebensglück. Wer bei dir sich birgt, der steht fest auf einem Berg, denn du bist seine Burg, sein fester Turm. Und so hoch der Himmel ist, ist deine Gnade über mir, ist deine Gnade über mir. Wenn mein Herz voll Schatten ist, strahlt dein Lächeln über mir. Licht dieser Welt, du strahlst in unserer Nacht auf, du leuchtest den Weg, lässt mich sehen. Herr, deine Schönheit lässt mich anbeten. Ewig werd ich vor dir stehen. Das klingt alles ganz toll. In Anbetungsliedern gibt es oft ganz vollmundige Formulierungen. Es sind meistens Bibelworte, die wir modern vertont singen. Es sind Dinge, die wir glauben, von denen wir ausgehen. Aber wir alle wissen, glaube ich, dass das gar nicht so einfach ist, wie sich das singen lässt. Dass die gefühlte Wirklichkeit manchmal ganz anders aussieht. Wir verlieren immer wieder unseren Draht zum Licht dieser Welt und tappen im Dunkeln. Wir fühlen uns nicht immer gehalten oder sicher wie in einem sicheren Turm. Und wir bleiben manchmal auch innerlich hungrig, obwohl wir so viel haben. Jesus zur Rechten Gottes auf dem himmlischen Thron und wir auf der Erde. Gefangen in unserer Zeit, in unserer Welt, in unserem Leben, mit all den Fragen und Aufgaben, mit Terminen und Sorgen. Wir sind ziemlich weit voneinander entfernt. Das weiß, glaube ich, auch Jesus. Und es lässt ihn nicht kalt auf dem himmlischen Thron. Ich glaube, er hat uns nicht vergessen und auch nicht im Stich gelassen. Wir Menschen liegen Jesus weiterhin im Herzen, immer noch. Es ist ihm ein Herzensanliegen, ein Gebetsanliegen, dass es eine Verbindung bleibt zwischen den Menschen da und Gott dort. Und dass wir diese Verbindung nicht verlieren. Und deswegen betet Jesus einige Tage vor seiner Hinrichtung. Johannes 17, Vers 20 bis 26. Ich bitte aber nicht nur für sie, sondern für alle, die durch ihre Worte von mir hören werden und an mich glauben. Sie alle sollen eins sein, genauso wie du, Vater, mit mir eins bist. So wie du in mir bist und ich in dir bin, sollen auch sie in uns fest miteinander verbunden sein. Dann wird die Welt glauben, dass du mich gesandt hast. Deshalb habe ich ihnen auch die Herrlichkeit gegeben, die du mir anvertraut hast, damit sie die gleiche enge Gemeinschaft haben wie wir. Ich bleibe in ihnen und du bleibst in mir. Genauso sollen auch sie ganz eins sein. Und die Welt wird erkennen, dass du mich gesandt hast und dass du meine Jünger liebst, wie du mich liebst. Vater, ich möchte, dass alle, die du mir gegeben hast, bei mir bleiben. Sie sollen an meiner Herrlichkeit teilhaben. Du hast mir die Herrlichkeit gegeben, denn du hast mich geliebt, längst bevor die Welt geschaffen wurde. Guter und treuer Vater, wenn die Welt dich auch nicht kennt, ich kenne dich. Und diese hier haben erkannt, dass du mich gesandt hast. Ich habe ihnen gezeigt, wer du bist. Das werde ich auch weiter tun, damit deine Liebe zu mir auch sie erfüllt, ja, damit ich selber in ihnen lebe. Ein sehr komplexer, schwieriger Bibeltext, ein Gebet, das nicht so einfach aufzudröseln ist, drei Scheinwerfer-Spots auf diesen Text. Das erste, Jesus betet und er betet nicht für sich, sondern er betet für uns, für die Menschen, mit denen er unterwegs war, für seine Freunde, für die Jünger, für die Nachfolger und für alle die, die in späteren Generationen Nachfolger der Nachfolger, aber eigentlich Nachfolger Jesu werden. Da kann man ganz schnell drüber weglesen, aber ich glaube, es ist nicht selbstverständlich, dass Jesus für uns betet. Er denkt nicht nur an sich, sondern er denkt an die Menschen, die um ihn herum sind, betet für sie. Fürbitte ist sicher eine Aufgabe für uns als Menschen, wird von uns erwartet. Fürbitte ist aber auch was, was Jesus für uns leistet. Damals, vor seinem Tod und jetzt auch. An verschiedenen Stellen in den Briefen im Neuen Testament wird Jesus als Fürsprecher bezeichnet, der unsere Anliegen vor Gott vertritt. Also wir haben da einen Lobbyist sitzen bei Gott, der sich für uns einsetzt. Ich finde die Vorstellung so ein bisschen schräg, dass da zwei Throne nebeneinander stehen und dann plötzlich Jesus so Gott in die Seite so knauft und sagt, du, ich muss da mal mit dir bereden. Die Menschen, da gibt es ein Anliegen, kannst du dich darum kümmern oder so. Vielleicht ist diese Vorstellung auch falsch oder so wie es in der Bibel überliefert ist, auch irgendwie führt sie vielleicht auch in die Irre. Aber was sicher stimmt ist, Jesus bleibt uns zugewandt. Seine Herrschaft zur Rechten Gottes führt nicht dazu, dass er die Menschen vergisst und die Not der Menschen, sondern seine Herrschaft ist ein Dienst an den Menschen. Er steht für uns und unsere Belange und Bedürfnisse ein. Dass Jesus Fürbitte hält für uns, ist auch eine Herausforderung an uns, an mich. Wenn ich so ganz allein bin und für mich bete, dann muss ich offen zugeben, dass da die Fürbitte nicht den größten Teil der Zeit einnimmt. Auch nicht so die Anliegen Gottes, was man so denkt, was Gott am Herzen liegt, sondern dass es da ganz viel um mich selber geht, um mein Wohlergehen und meine Fragen und Probleme. Und ich glaube auch, dass es seinen Platz hat, dass es sein darf, dass Gott es hören möchte, was uns beschäftigt und was uns das Leben schwer macht. Aber ich glaube auch, dass es nicht alles sein soll, sondern dass wir auch die Aufgabe haben, für andere Menschen zu beten. Gebet ist nicht nur was für uns, für unsere Gottesbeziehung, sondern was, wo wir für unsere Mitmenschen einstehen können. Auch dann, wenn man ihnen sonst gar nicht helfen kann. Fürbitte eine Aufgabe für uns. Das Zweite, was mich beschäftigt hat, worum bittet Jesus eigentlich? Ich bitte für alle, die durch ihre Worte von mir hören werden und an mich glauben, sie alle sollen eins sein, genauso wie du, Vater, in mir eins bist. So wie du in mir bist und ich in dir, sollen auch sie in uns fest miteinander verbunden sein, dann wird die Welt glauben, dass du mich gesandt hast. Da wurde We Are One gestohlen. Wir sind eins, sagt Jesus zu seinem Vater im Himmel. Dieser Vers wird immer wieder zitiert, wenn es um Ökumene geht, um verschiedene Kirchen und Glaubensrichtungen. Und es passt natürlich auch zu Recht. Christen sind heute genauso unterschiedlich, wie Länder heute unterschiedlich sind, schrecklich verschieden vielleicht. Und manchmal sind sie sich auch spinnefeind, die verschiedenen theologischen Lager. Sie verachten sich, sie meiden sich, sie empfinden sich vielleicht als Konkurrenz. Und wenn wir uns heute auf den Weg machen, neu zueinander, um Verständigung, Gemeinschaft, Versöhnung, Anteilnahme gegenüber anderen Christen, dann, glaube ich, entspricht es dem Gebetsanliegen Jesu und es ist was Geistliches, was da passiert und getan wird. Wenn wir Christen einander achten, aufeinander hören, wenn wir betend mit der Bibel in der Hand nach Jesu Willen fragen in unserer Zeit, ist ja nicht immer so einfach, dann entspricht es sicher dem Gebetsanliegen Jesu und dann ist es auch was, was Brücken baut zur Einheit und dann ist es was, was Auswirkungen hat in die Öffentlichkeit. Dann erkennt die Welt, die nicht glauben, dass da irgendwas sein muss. Wenn so unterschiedliche Menschen zueinander finden und miteinander Gott feiern können und ihren Glauben bekennen, dann findet ein wichtiges Glaubenszeugnis nach außen statt. Ökumene, Einheit der Christen, das ist eine, was da drin steckt. Aber wenn man genau hinguckt, diesen Bibelvers, dann sieht man, dass es noch um ein anderes Thema geht. Es geht darum, dass die Christen mit Christus selber verbunden bleiben und dass sie mit Gott verbunden bleiben. Auch dann, wenn Jesus jetzt sichtbar nicht mehr da ist. Im Johannesevangelium wird immer wieder betont, dass Jesus und Gott keine zwei Paar Stiefel sind, sondern dass sie ganz eng beieinander sind, dass sie zueinander gehören, aufeinander bezogen sind. An einer Stelle sagt Jesus, ich und der Vater, wir sind eins. Und in diesem Gebet in Johannes 17 sagt Jesus, dass in diese Einheit zwischen Gott, dem Vater und Jesus, dass da die Menschen auch reingezogen werden sollen, dass sie da eingebunden werden sollen in die Gemeinschaft mit Gott. Wie du in mir bist und ich in dir, so sollen auch sie in uns verbunden sein. Mir kam da auch so ein bildlicher Ausdruck, als ich das gelesen habe. Könnte das sein, dass so ist, dass Gott und Jesus beieinander stehen und dann taucht Norbert Aufrecht auf und Jesus sieht ihn und sagt, da guck mal, das ist der Norbert Aufrecht, der soll uns jetzt auch zu uns gehören. Gott, Vater, der soll da eingebunden sein. Und was sagt Gott dann? Er sagt, ja gut, dann herzlich willkommen. Du gehörst jetzt auch zu uns. Und kann das für jeden von uns so stimmen, dass das genau der Wunsch Gottes ist und der Wunsch Jesu, dass wir da dazugehören dürfen. Dass da so ein großer Kreis von Menschen steht, die miteinander mit Gott verbunden sind. Wir sind eingeladen in die Gemeinschaft, die die göttliche Dreieinigkeit miteinander pflegt. Wir sollen da reinwachsen. Ich denke, das gibt dem Reden über die Einheit der Christen nochmal eine ganz andere Note. Es wird deutlich, da geht es nicht nur um Konsens und um Verbundenheit und dass man sich abstimmt und versöhnt, sondern es geht zuerst darum, dass Christen verbunden sind mit dem dreieinigen Gott. Und wenn diese Verbindung steht, dann wächst auch eine Brücke zu den anderen. Durch Gottes Präsenz in uns wird auch Einheit unter den Menschen möglich, die keine Einheitlichkeit voraussetzt. Die Einheit, um die es da geht, die müssen wir nicht machen, die können wir nicht machen. Das ist nichts, was von uns ausgehen kann, sonst ist was, was da ist von Gott her und was wir nur kaputt machen können oder gestalten. Das dritte Schlaglicht auf diesen Text. Mich hat dieser Begriff Herrlichkeit beschäftigt. Es sind 6 Verse und 3-mal kommt das Wort Herrlichkeit vor. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe nicht so richtig verstanden, was das hier soll und wie ich das verstehen soll. Jesus sagt in dem Text, dass Gott ihm seine Herrlichkeit gegeben hätte, noch bevor er die Erde gemacht hat. Hat Gott seine Herrlichkeit an Jesus gegeben und Jesus hat diese Herrlichkeit weitergegeben an die Jünger und jetzt bittet Jesus seinen Vater darum, dass die Jünger in Zukunft bei ihm sein sollen, um seine Herrlichkeit zu sehen. Also irgendwie ein bisschen kryptisch, was da steht mit der Herrlichkeit und deswegen habe ich mich mal auf die Suche gemacht nach der Herrlichkeit. Wo bei uns Herrlichkeit steht in der Bibel, da steht Griechisch, doxa steht da. Und da habe ich dann mal nachgeschlagen, was dieses Wort eigentlich bedeutet und habe folgenden Text gefunden. Doxa schließt all das ein, was an der göttlichen Natur überragend ist und mit der Selbstoffenbarung Gottes zusammenfällt. Gottes Herrlichkeit macht sich offenkundig in und durch Christus. Dabei geht es um die Ehre Gottes in der Welt. Das ist halt wie so ein Lexikontext, auch irgendwie nicht so griffig oder so. Aber was ist gemeint? Wenn ich es richtig verstanden habe, heißt es, dass Gott seine göttliche Natur, sein Wesen in Jesus reingelegt hat. Und als Jesus dann Mensch wurde und als Mensch gelebt hat, da ist Gottes Herrlichkeit in Jesus in unsere Welt gekommen. Sie hat sich ausgedrückt im ganzen Wesen von Jesus, in seinem Reden, in seinem Handeln, an seiner Menschenliebe, an seinen Wundern, an seiner Bereitschaft für die Menschen in den Tod zu gehen. Und die Jünger Jesu waren diejenigen, die diese Herrlichkeit Gottes in Jesus entdeckt haben. Das Johannesevangelium beginnt ganz vorne im ersten Kapitel unter anderem mit dem Satz, das Wort wurde Mensch und lebte unter uns, da ist Jesus gemeint. Wir selbst haben seine göttliche Herrlichkeit gesehen, wie sie Gott nur seinem einzigen Sohn gibt. In ihm sind Gottes vergebende Liebe und Treue zu uns gekommen. Aus seinem göttlichen Reichtum hat er uns immer und immer wieder mit seiner grenzenlosen Liebe beschenkt. Also die Jünger sagen, wir haben Gottes Herrlichkeit gesehen und wir haben auch was davon abbekommen. Und diese Herrlichkeit, die besteht vor allem aus Liebe. Aus Liebe, die die Beziehung zu den Menschen sucht, aus Liebe, die vergibt, aus Liebe, die sich einsetzt, aus Liebe, die bereit ist zu leiden und zu sterben für die, die geliebt werden. Die Jünger sind diejenigen, die von dieser Liebe Gottes in Jesus erreicht worden sind und die verändert worden sind, auf die das abgefärbt hat. Die Jünger sind diejenigen, die die Liebe Gottes als Gabe für ihr Leben erhalten haben. Heute ist Jesus und seine Herrlichkeit nicht mehr zu finden in unserer Welt. Jedenfalls nicht so, dass man irgendwie ein Foto oder ein Video davon machen könnte. Aber in den Jüngern Jesu ist die Liebe Jesu, Gottes Herrlichkeit, immer noch präsent hier in dieser Welt. Jesu Geschenk an uns ist die Liebe Gottes, die was machen kann mit uns, die uns beziehungsfähig machen kann, die uns versöhnungsbereit machen kann, einsatz- und leidensbereit für andere und vielleicht durch Gottes Geist auch zu Dingen fähig macht, die Menschen gar nicht können. Soweit zumindest mal die Theologie oder die Theorie. Es klingt ziemlich gut, finde ich, aber es klingt auch ein bisschen weltfremd. Wir Christen sind ja nicht die absoluten Vorbilder, die immer glänzen und die Herrlichkeit Gottes in allen Ecken und Enden spürbar machen. Es gibt vieles, was da gar nicht so glanzvoll und herrlich und glorreich daherkommt. Ich glaube, dass die Herrlichkeit Gottes umso mehr sichtbar und spürbar wird, je mehr wir mit Christus verbunden bleiben. Man spricht heute gern von Spiritualität, Frömmigkeit, die Beziehung zu Gott pflegen. Ich glaube, das ist der Ausgangspunkt, die Quelle für einen Lebensstil, der was von Gottes Herrlichkeit sichtbar macht in der Welt. Wo wir Jesus hinterhergehen, wo wir diese Verbindung halten, da kommt Gottes Herrlichkeit in unser Leben, in unsere Gemeinde und dann in unsere Welt. Zum Schluss nochmal ein Link zum Anfang. Ich habe euch gefragt, was für ein Bild bei euch entsteht, wenn ihr das Lied singt, Jesus Christus herrscht als König, alles ist ihm untertänig. Jesus zur Rechten Gottes auf dem himmlischen Thron und wir hier auf der Erde gefangen in unserer Zeit und unserer Welt und unserem Leben mit all den Fragen, Aufgaben, Terminen und Sorgen. Wir sind weit voneinander entfernt. Aber wir sind nicht getrennt. Wir sind miteinander verbunden auf eine geistliche Weise. Von Jesus her steht der Draht und wir können die Verbindung aufnehmen. Und Jesus ist derjenige, der weiterhin darum bittet, dass wir seine Herrlichkeit auch miterleben können. Die Wirklichkeit, in der er, Jesus, jetzt ist, dass wir sie sehen können und dass wir dabei sein können. Vielleicht meint er damit, dass wir eines Tages aus dieser Trennung rauskommen und auch dorthin kommen. Und vielleicht sind wir dann zwischen den Königinnen und Rittern und Knechten in diesem Thronsaal und sind diejenigen, die sich vor Gott beugen. Und wenn wir heute Anbetungslieder singen, dann ist das so eine Vorwegnahme von dieser Situation, wo wir Gottes Herrlichkeit erleben und ihn dafür verehren. Ein Lied dazu, Yahweh.